Hallo und herzlich willkommen und einen guten Rutsch vor allen Dingen ins neue Jahr wünsche ich euch von Jeromes Pen & Paper Runde. Das hier wird mal wieder ein kleines Intermezzo werden. Das letzte One-Shot ist ja nun rum, das ist vorbei und die Frage stellt sich jetzt natürlich, wie es weitergeht. Nun, eigentlich gab es noch ein weiteres One-Shot mit einem kleinen, weihnachtlichen, verrückten Setting, was die nächsten 4 Wochen hätte laufen sollen. Allerdings ist beim Schneiden aufgefallen, dass einer der Spieler, da ist die Audiospur verloren gegangen. Das lag auch nicht an dem Spieler oder so, das liegt halt in der Aufnahmetechnik. Deshalb ist das leider unbrauchbar, beziehungsweise ich schaue nochmal, ob man das irgendwann nicht vielleicht mit einer anderen Gruppe spielt und man das dann nochmal bringen kann. Vielleicht zum kommenden Weihnachten, was ja noch ein bisschen hin ist oder so. Da muss ich nochmal überlegen. Generell bin ich auch noch nicht wirklich zufrieden mit der ganzen Audioqualität. Ich hatte ja groß versprochen nach dem ersten One-Shot, dass ich ein neues Mikrofon hatte. Das hatte ich im zweiten One-Shot auch. Allerdings war die Lautstärke dann noch etwas falsch eingestellt und teilweise war ich stark übersteuert. Auch manche Mitspieler haben natürlich nicht die besten Audio- oder Headsets, die es da draußen gibt. Das finde ich auch generell nicht schlimm. Trotzdem ist es natürlich ein Punkt, gerade als Spielleiter ist man ja generell ein bisschen mehr zu hören als jeder individuelle Spieler, dass ich da zumindest an der Audioqualität auch ein bisschen schrauben sollte. Und das werde ich auch konstant tun. Generell habe ich ein bisschen technisch wieder was ausgetauscht. Das Aufnahmeverfahren hat sich ein klein wenig geändert, wie man in der Zukunft hoffentlich hören wird, sodass das technisch alles noch ein bisschen sauberer wird. Also da wird es dann hoffentlich ein bisschen besser werden. Gut, die Frage ist jetzt, was passiert denn jetzt? Also ich mache hier offensichtlich das Intermezzo. Es gibt keinen Trailer heute, wie es bei der letzten Nachbesprechung parallel der Fall war. Was passiert jetzt also? Nun, ich habe ja schon mal ein bisschen geteased, dass es bald eine große Kampagne geben wird. Eine Dark Fantasy Kampagne mit einer selbst ausgedachten Welt, beziehungsweise einem selbst ausgedachten Kontinent, auf der das Ganze spielt. Das Ganze ist tatsächlich seit Dezember in Produktion, sodass ich schon einiges an Material habe und auch weiterhin schneide, und euch das ab nächster Woche dann präsentieren kann. Dazu erstmal ein bisschen was zur Welt an sich. Die Welt spielt auf einem Kontinent, den ich mir selbst erdacht habe. Dieser Kontinent ist nicht nur reich an Vegetation, sondern auch reich an verschiedenen Städten, Fraktionen, Wesen, Monstern etc. etc. Der ein oder andere, der ein bisschen in der Fantasy-Lore bewandert ist, wird da auch bestimmte Ähnlichkeiten zu anderen Genres kennen. Ich werde sie auch immer aufzeigen, wenn ich meine, hier habe ich mich speziell bedient. Was es allerdings nicht haben wird, sind klassische Elemente wie Elfen, Orks, Zwerge und so weiter und so fort. Das heißt, man beschränkt sich einfach nur als bei der Rasse auf Menschen. Es gibt jedoch auch Monster, es gibt Fantasiekreaturen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur diese klassischen Fantasy-Rassen, die habe ich rausgenommen. Irgendwie ist ein persönliches Ding, mag ich die nicht so gerne und habe die deshalb einfach nicht reingenommen. Gut, dann gibt es insgesamt 5 spielbare Klassen in dieser Welt, die alle individuelle Vorteile und Nachteile bringen. Einmal gibt es Unberührte. Unberührte sind diejenigen, die generell nichts mit Magie zu tun haben. Man muss dazu sagen, dass diese Fantasy-Welt eine magiereiche Welt ist. Und es gibt halt einfach ein paar Menschen, die haben keine Magiebegabung. Die leben ihr Leben vor sich hin und es ist alles in Ordnung. Dann hat man sowas wie Blutbesudelte. Blutbesudelte sind Menschen, die eine spezielle Magiebegabung haben. Die zeigt sich auch erst ab einem bestimmten Alter. Die kann sich auch vielleicht erst im sehr hohen Alter zeigen. Und die ist meistens sehr unberechenbar in dem Sinne, dass man nicht sagen kann, wenn mein Vater und meine Mutter irgendeine Gabe, eine solche Blutbesudelung hatten, dann haben das auch meine Kinder. So funktioniert das nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar höher, aber so ganz vererben lässt sich das Ganze nicht. Weiterhin gibt es dann von der Magie ja gesegnete Menschen. Die werden entweder zu Astralhütern oder zu Farbwandlern ausgebildet. Astralhüter sind sowas wie die Priester oder die Gläubigen in der Welt. Es gibt in dieser Welt insgesamt 7 verschiedene Götter. Die Astralhüter sind besonders Sapuri zugewandt. Astralhüter zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch ihre Magie astrale Wesen beschwören können, sogenannte Begleiter. Ne, wer in der klassischen Fantasy-Lore vielleicht ein bisschen bewandert ist, wird hier Ähnlichkeiten sehen zu Beschwörerklassen oder Beschwörermagie. Genau das machen im Prinzip Astralhüter. Ansonsten werden die in den heiligen Hallen Astralias im kalten Norden der Mauerkälte, das ist ein Gebiet, ausgebildet und werden von dort in die Welt geschickt, um in verschiedenen Dörfern oder Städten zu arbeiten, den Menschen dort zu helfen und den Glauben Sapuris zu verbreiten. Dann haben wir noch Farbwandler. Wenn man zu einem Farbwandler ausgebildet wird, dann kommt man meistens so aus mittelständischen Familien. Astralhüter sind meistens so die Kinder von Reichen und Adligen gewesen. Ne? So ein Astralhüter hat viel Ansehen. Ein Farbwandler auch, aber auf eine andere Art und Weise. Manche der Punkte, die ich jetzt erwähnen werde, werden ziemlich ähnlich sein zu dem, was Brent Weeks, ist ein bekannter Autor, in seiner Lichtsaga beschreibt. Eine große Buchempfehlung an der Stelle meinerseits. Und ich habe mich dessen ein paar Elementen bedient. Denn die Magie, die die Farbwandler benutzen, wird in 7 Farben aufgeteilt. Das Ganze geht von Infrarot über Rot, Blau, Gelb, Orange, Ultraviolett und Grün. Und ein jeder Farbwandler wird in einer Farbe ausgebildet, kann im Verlaufe seines Lebens noch den Umgang mit verschiedenen anderen Farben lernen, kann eventuell auch Kombinationsmagie wirken oder einfach sich auf eine Farbe spezialisieren und in dieser Farbe deutlich mächtiger werden. Da hören die Ähnlichkeiten allerdings auch schon auf zu Brent Weeks. Also wer da ein bisschen bewandert ist, es geht nicht darum, dass man irgendwann wahnsinnig wird, wenn man zu viel dieser Magie einsetzt. Es geht nicht darum, dass man Licht braucht, um diese Magie einzusetzen. Generell kann man sagen, dass die Magie einfach nur in verschiedene Farben, anstatt die klassischen Kategorien wie Illusionen, Zerstörung und so, eingeteilt wird. Genau, das dazu. Diese Farbwandler arbeiten manchmal in der Armee als Magier oder vielleicht am Hof, um da den König ein bisschen zu unterstützen. Und zuletzt haben wir noch eine spielbare Klasse, die dem des Witchers aus dem Witcher-Universum ziemlich ähnelt, und zwar Dämonenschlechter. Dämonenschlechter sind Kinder, die schon mutiert geboren werden. Das heißt, die Magie hat einen schlechten Einfluss auf die gehabt und irgendeine Mutation ist entstanden. Das kann sein, dass die irgendwie Teufelshörner haben oder irgendwie furchtbare Arme, Ziegenhufe, Succubi oder Inkubi, Schweife und so weiter und so fort. Diese Kinder werden meistens sofort von ihren Familien verstoßen und in Dämonenjägerhorte gebracht. Das sind spezielle Schulen, in denen diese mutierten Kinder ausgebildet werden, um Monster zu jagen. Und da sieht man auch schon vielleicht die Ähnlichkeit zum Witcher ein wenig, ne? Diese mutierten Wesen, die umherstreifen, Monster töten, einfach nur in der Hoffnung, überleben zu können und weiterhin Geld haben zu können. Auch sie haben es schwer, also Dämonenschlechter mit der einfachen Bevölkerung, die werden da halt als halbe Monster angesehen, die sie ja nun optischerweise auch offensichtlich sind. Generell haben es Dämonenschlechter geschafft, durch Magie zumindest manche ihrer Aspekte ein bisschen zu tarnen. Allerdings können sie niemals ihre roten Augen tarnen. Das funktioniert nicht und dadurch sind sie immer noch sehr gut erkennbar. Das ist leider so. Das waren auch schon diese 5 Klassen, die es gibt. Ich habe insgesamt 4 Spieler für die Kampagne arrangieren können, beziehungsweise die Lust drauf hatten. Und dabei haben wir 2 Astralhüter, einen Dämonenschlechter und eine Farbwandlerin. Das heißt, die ersten beiden Klassen werden gar nicht so doll beleuchtet werden wie die letzten 3. Und passend zu den Klassen gibt es Vorgeschichten. Das heißt, wir haben eine Vorgeschichte mit einer Dämonenschlechterin, wir haben eine Vorgeschichte der Farbwandlerin und wir haben eine Vorgeschichte von den beiden Astralhütern. Das Ganze, was wir spielen, diese ganze Kampagne, wird unter dem bekannten Regelwerk, also Jeromes Regelwerk, laufen. Allerdings gibt es ein paar Zusätze, die speziell auf die Kampagne zugeschnitten sind. Und zwar ist es so, dass jede Klasse quasi von Level 1 bis Level 10 geht und auf den verschiedenen Leveln entweder neue Fähigkeiten erhält oder mehr Lebenspunkte, mehr Ausdauerpunkte, die Kräfte stärker werden und so weiter und so fort. Das heißt, es wurde darauf geachtet oder ich habe darauf geachtet, dass diese Klassen sich auch steigern können, dass man einen Fortschritt sieht und man auch da nicht auf der Stelle tritt, da so eine Kampagne ja schon ein bisschen länger werden kann. Außerdem ist diese Kampagne anders als jedes One-Shot aufgebaut. Es gibt halt diese große Welt, es gibt verschiedene wichtige Personen und verschiedene wichtige Städte, aber was unsere Helden genau erleben und wie sie die Situation meistern und wo sie hingehen wollen, das ist völlig offen gelassen. Alles, was ich also mache im Vergleich zum One-Shot, ist Möglichkeiten anbieten und dann relativ spontan und improvisiert darauf reagieren, was meine Spieler denn jetzt machen wollen. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass diese ganze Welt dynamisch abläuft. Das heißt, auch wenn unsere Helden in Stadt A was gemacht haben und meinetwegen erst ein halbes Jahr später wiederkommen, hatte das wahrscheinlich Einfluss und da hat sich was geändert. Das heißt, die Welt wartet also auch nicht auf die Helden. Wenn sie sich entscheiden, eine Möglichkeit nicht wahrzunehmen, dann ist die Möglichkeit halt vorbei. Und das hatte dann eventuelle Auswirkungen oder auch nicht, je nachdem. Ja, zu guter Letzt kann ich eigentlich nur noch sagen, dass ihr jetzt die nächsten drei kommenden Samstage diese drei angesprochenen Vorgeschichten präsentiert bekommt. Das sind keine großen Folgen von einer Stunde bis anderthalb Stunden. Das sind eher so 30 Minuten bis 50 Minuten, irgendwo da. Die Vorgeschichte mit den beiden Astralhütern ist ein bisschen länger, man hat da ja auch zwei Spieler, die ist ein bisschen verwoben. Und ich denke, dass diese Vorgeschichten eine gute Möglichkeit sind, damit ihr als Hörer die Charaktere kennenlernt, aber auch die Spieler selber sich eine erste Vorstellung von der Welt machen konnten, ihr euch als Hörer auch eine erste Vorstellung von der Welt machen könnt und so weiter und so fort. Für weitergehende Informationen, was diese ganze Welt angeht, wie die aufgebaut ist, wie der Kontinent aussieht, empfehle ich auf dem offiziellen Instagram-Kanal von mir, Jeromes Pen & Paper Runde, vorbeizuschauen. Da werde ich heute Abend ein Bild der Weltkarte posten. Da könnt ihr dann auch so ein bisschen verfolgen, wo ist gerade wer und wie sieht diese Welt überhaupt aus. Einen ungefähren Eindruck kann man davon bekommen. Ansonsten sollte das aber auch im Abenteuer eigentlich relativ klar werden, welche Welt da oder welches Gebiet da so seine Vor- und Nachteile hat und was da so abgeht. Zu guter Letzt würde ich sagen, dass ich euch ein bisschen was über die Geschichte der Welt vorlese und euch damit dann entlasse. Die Geschichte des Kontinent Xaios ist in drei Ären aufgeteilt. Nicht viel ist über die erste Ära bekannt. Angeblich gab es zu dieser Zeit weder Monster noch Magie. Die Menschen lebten in kleinen Kommunen und fristeten ein friedliches Dasein. Der Kontinent war fruchtbar und von Leben an jeder Stelle durchdrungen. Diese Ära wird die Ära des Friedens genannt. Zweite Ära. Niemand weiß, warum genau oder wodurch Magie und Monster in diese Welt kamen. Fest steht jedoch, dass irgendein Ereignis den Kontinent betraf und diese Kreaturen und die Magie in die Welt kamen. Dieses Ereignis markiert den Beginn der zweiten Ära. Die Menschen rotteten sich zu größeren Kommunen und Städten zusammen, um sich vor den Monstern zu schützen. Sie erlernten langsam den Umgang mit und verschiedene Auswirkungen der Magie kennen und mussten feststellen, dass diese Fluch und Segen zugleich waren. In der zweiten Ära wurden Dämonenschlechterschulen, die Regenbogenakademie und die Heiligen Hallen von Astralia ins Leben gerufen. Der Glaube an Gottheiten wurde vertieft und in der Hauptstadt Solis wurde ein Leben auf dem Kontinent möglich. In dieser Ära herrschte Frieden zwischen den Menschen und ein Krieg gegen die neuen Kreaturen. Aus diesem Grund wird diese Zeit auch Zeit der Vereinigung genannt. Dritte Ära. Am Ende der Zeit der Vereinigung wurden die Monster zunehmend verdrängt und langsam bekämpft. Nachdem der gemeinsame Feind der Menschen nun beinahe besiegt schien, richtet sich die Aufmerksamkeit der Einzelnen auf ihre Nachbarn. Es kam aus Unzufriedenheit einzelner Gruppen immer mehr zu Revolten untereinander. Die Verbrechenszahlen stiegen und die Menschen wurden zunehmend arglistiger. Schließlich kam es zu einer großen magischen Explosion in der Hauptstadt Solis, angetrieben durch einen unbekannten Vorfall, wahrscheinlich bedingt durch eine weitere Revolte, die nicht nur die gesamte Stadt und das Umland zerriss, sondern auch den Kontinent mit Magie tränkte und so die Flora und Fauna von Xaios für immer verändern sollte. Es entstanden Gebiete wie die Stechwüste und die Nullberge, unbewohnbare Gebiete, entweder zu heiß oder zu kalt. Diese Explosion läutete die fortlaufende dritte Ära ein, in der der Kontinent in viele Königreiche und Städte zerfallen ist, die immer wieder in Konflikt miteinander stehen. Die Monster wurden wieder deutlich vielzähliger und gefährlicher. Es ist nun das Jahr 536 der dritten Ära und die Menschheit kämpft weiterhin um ihre Existenz und Stellung untereinander. Und hier beginnt unsere Geschichte.